The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt wieder gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 9. August.
Who's winning in this economy right now?
The rich. Guys like me. It becomes a more and more specialized market economy.
Wo hat dieser Mann sie versteckt, die Börsenglaskugel? Warren Buffett ist in aller Munde. Der 130 Milliarden Dollar schwere Investor hat mal wieder seinen siebten Sinn in Sachen Finanzen bewiesen. Der Chef von Berkshire Hathaway hatte am vergangenen Wochenende verkündet, dass er die Hälfte der Apple-Aktien, die die Investmentgesellschaft hält, verkauft hat. Auch Bloomberg diskutierte im Programm, warum er das tut.
How much is the unloading of Apple shares, but also Bank of America, for example, have to do with just profit taking? Or could it be about confidence in these companies?
Berkshire Hathaway erlöste mit dem Apple-Aktienverkauf 75 Milliarden Dollar. Das ist deswegen erstaunlich, weil der japanische Nikkei am Montag danach plötzlich massiv nach unten rauschte. Der japanische Leitindex fiel um 18% und zog weltweit die Börsen mit runter. Auch die Apple-Aktie fiel zum Beginn der Woche deutlich. Buffett hatte also zum perfekten Zeitpunkt verkauft. Alles Zufall? Sogar die Bild-Zeitung fragt schon, was weiß Warren Buffett, was wir nicht wissen. Fakt ist, der Mann hat sich seinen Namen Orakel von Omaha redlich verdient. Omaha ist seine Geburtsstadt, wo auch die Zentrale von Berkshire Hathaway steht. Schon Ende der 90er hatte der Mann ein gutes Näschen für die Realität. Buffett war klar, dass das Internet die Welt verändern würde. 1999 hielt er dazu eine Rede vor jungen Menschen in Nebraska.
High-tech, information technology, whatever you want to call it, is changing the world, and it's going to change it in a very, very big way. It'll change.
Trotzdem hielt er sich zurück, auf den Zug des damaligen Internet-Hypes an der Börse aufzuspringen. Skeptisch warnte er vor einer Überbewertung vieler Unternehmen und zweifelte deren Geschäftsmodelle an. Er wurde vielerorts belächelt, bis die Dotcom-Blase platzte im März 2000. Viele Anleger verloren ein Vermögen. Nur Warren Buffett und seine Holding Berkshire Hathaway blieben vom Geschehen recht unbeeindruckt. Auf der Hauptversammlung im gleichen Jahr erklärte er den Mechanismus einer Blase. Wenn immer mehr Leute immer hektischer etwas kaufen, dann steigt der Wert und steigt und steigt. Aber das geht nur eine Zeit lang gut, nicht für immer. Am Ende platzt die Blase.
When you get a huge number of participants playing with ever increasing sums, you know, it creates its own apparent truth for a can be for a very considerable period of time. It doesn't go on forever.
2008 stürzten in der weltweiten Finanzkrise die Märkte ab. Warren Buffett blieb cool. Berkshire Hathaway kaufte für 5 Milliarden Dollar Aktien von Goldman Sachs. Der Investmentbank ging es sehr schlecht in dieser Krise. Die New York Times rätselte, was daraus zu lesen sei.
Mr. Buffett, the Oracle of Omaha, the man whose words are watched by everybody on Wall Street, spends $5 billion to invest in Goldman Sachs.
Das Investment sollte sich als Goldgrube erweisen. Drei Jahre später verkaufte Buffett wieder die Aktien mit einem Gewinn von über 3 Milliarden Dollar. Als die Corona-Pandemie die Märkte schockierte, kaufte Buffett für über 4 Milliarden Dollar Aktien des Ölkonzerns Chevron. Auch dieses Investment sollte sich als gute Entscheidung herausstellen. Auch durch die Dividenden der letzten Jahre hat Buffetts Holding ordentlich verdient. Hat der Mann seherische Fähigkeiten? Was weiß er, was keiner sonst weiß? Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er bald 94 Jahre alt wird und er einfach von einer Sache ganz besonders viel vorzuweisen hat. Erfahrung. Das schlägt am Ende jede Glaskugel. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Telekom-Chef Tim Höttges hat auf unserem brandneuen Medienschiff The Pioneer 2 Gabor Steingart zum Gespräch getroffen und mit ihm auf sein Unternehmen und auf Deutschland geschaut.
Ich glaube, die Politik muss aufwachen und mal eine Industriepolitik entwickeln, was sie eigentlich wirklich will.
Anne Schwedt in New York schaut auf das Ende dieser turbulenten Börsenwoche. Die Hunde dieser Welt könnten bald besser riechen als je zuvor und Amerikas Football-Elite hält sich neuerdings auf besonders sanfte Art und Weise fit. Aus der deutschen Wirtschaft hört man wenig gute Nachrichten aktuell. Ein Wachstum findet kaum statt. Die Zahl der Firmenpleiten ist auf einem 10-Jahres-Hoch. In der Autoindustrie herrscht auch keine gute Laune. Umso mehr sorgen gute Nachrichten aus Bonn für Aufsehen. Für die Deutsche Telekom läuft es super. Im letzten Quartal sind fast 2 Millionen neue Mobilfunkkunden dazugekommen. Das gab es selten. 114.000 neue TV-Kunden konnte das Unternehmen gewinnen, auch dank der Fußball-EM, die von der Telekom übertragen wurde. Gabor Steingart hat sich in Bonn mit dem CEO der Telekom, Timotheus Höttges, getroffen, auf unserem neuen Schiff, The Pioneer 2. Höttges ist seit über 10 Jahren der oberste Manager der Telekom und damit Chef von über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Morgen erscheint das ganze Gespräch auf thepioneer.de. Einen Auszug gibt es hier und jetzt.
Einen schönen guten Abend, Tim Höttges.
Guten Abend, Stanger.
Sie haben eine enorme Kurssteigerung hingelegt in Ihrer Laufzeit, 10 Jahre jetzt. Wenn der Spruch stimmt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, dann müssten Sie heute Abend noch Ihren Dienst quittieren, oder?
Wer sagt, dass es jetzt am schönsten ist?
Was kommt noch? Was kommt noch, Herr Höttges?
30 ist die nur 20, sagen wir bei der Telekom. Das heißt, unser Aktienkurs hat sicherlich noch Potenzial. Wir haben ein Geschäftsmodell aufgebaut, was momentan sich einfach weiter perpetuiert. Wir investieren mehr, weil wir mehr finanzielle Ressourcen haben. Dadurch gewinnen wir deutlich mehr Kunden. Diese deutlich mehr Kunden schaffen bessere Auslastung auf der Infrastruktur, was uns ermöglicht, mehr Geld zu verdienen. Und dadurch können wir mehr investieren. Und es ist wie eine Zwickmühle, die wir gebaut haben für unsere Wettbewerber. Keiner hat ein Amerika-Geschäft wie wir aufgebaut. Und dadurch sind wir momentan einfach leistungsfähiger als die anderen. Und ich glaube, es geht weiter.
Gäbe es ohne dieses Amerika-Geschäft, wir müssen das vielleicht nochmal quantifizieren, Amerika liefert im Moment ungefähr 70% des Umsatzes, 70% des Profits für die Deutsche Telekom. Das sind enorme Beitragsraten. Machen Sie eigentlich jeden Morgen so eine kleine Kerze für den Ron Sommer, Ihren Vorgänger?
Also das mache ich natürlich nicht. Also
Telekom, der hat das Ding geholt, damals dieses Voice Stream.
Also Die Telekom hat Ron Sommer viel zu verdienen. Die Einführung der Marke, die heute die wertvollste Marke Europas ist.
Die Farbe.
Die Farbe und das T. Ikonisiert. Wir sind heute mehr wert als Mercedes oder Adidas. Wir sind mehr wert auch als zum Beispiel Facebook oder Meta. Wir sind die 9. wertvollste Marke der Welt. Das sind alles Errungenschaften, die jetzt lange zurückliegen und die wir weiterentwickelt haben. Ron Sommer hat das Unternehmen aus dem Staatskonzern in privates Unternehmen überführt. Das war eine enorme Transformationsleistung. Aber er hat natürlich in Amerika ein Torso hinterlassen, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ich war Finanzvorstand in 2009 und ich habe in dieser Zeit 20 Milliarden D-Mark, Euro damals abgeschrieben auf das amerikanische Asset. Ich glaube,
warum? Weil es zu teuer war?
Ja, es war zu teuer und besonders, wir waren ja verzweifelt. Die Deutsche Telekom wusste nicht, wie sie mit dem amerikanischen Thema umgehen sollte. Und ich erinnere mich darum, als es darum ging, als ich Vorstandsvorsitzender wurde, da hieß es, Sie sind Finanzvorstand, Sie verstehen Zahlen, Herr Höttges. Bitte lösen Sie dieses Amerika-Abenteuer auf und verkaufen Sie dieses Asset. Und das kam von großen Shareholdern, die dabei waren, die gesagt haben, das wird nie klappen. Ihr werdet niemals, kein europäischer Konzern, kein deutsches Unternehmen hat es geschafft, in Amerika ein großes, erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Und das lag daran, dass wir die Nummer 4 in Amerika waren. Es gab einen Markt von 4 Playern. AT&T und Verizon waren die großen Platzhirschen, die alles unter sich ausgemacht hatten, die Zwickmühle, das Schwungrad, was ich eben beschrieben habe, aufgebaut hatten. Und keiner konnte dagegen ankommen. Und wir haben uns das dann angeguckt. Wir haben dann extrem viel Geld investiert in die USA, weil wir gesagt haben, der beste Telekommunikationsmarkt ist Amerika. Da können wir jetzt lange hin und her reden. Europa ist zu fragmentiert, Europa hat eine falsche Regulierung, Europa hat viele Fehler gemacht in der Struktur. Das ist eine Wertvernichtungsmaschine gewesen. Und wir haben gesagt, wenn wir investieren, dann investieren da, wo wir auch Geld verdienen. Und das war ja eine unfassbar lange Reise, bis wir da angekommen sind, wo wir sind.
Also wir heute sind, dass Sie diesen Ergebnisbeitrag holen können, war eine lange Reise. Und heute sind Sie zerrissen zwischen diesen zwei großen Standorten, dem Deutschland-Europa-Geschäft und dem, was sich da abspielt?
Also erstmal zerrissen bin ich überhaupt nicht. Ich bin momentan sehr gefasst. Also wir haben ein Geschäftsmodell geschaffen, was, ich sag mal, einfach zu steuern ist. Die Telekom hatte mal hier einen Mobilfunkoperator, da eine IT-Bude, hier irgendwo ein Festnetzgeschäft. Wir waren da Angreifer, hier waren wir der Marktverteidiger. Wir hatten einfach kein homogenes, kein fokussiertes Geschäftsmodell. Und das haben wir in den letzten 10 Jahren erarbeitet. Wir sind überall Mobilfunk und Festnetz. Und wir sind in jedem Markt, wo wir operieren, und wir sind in 12 großen Märkten vertreten, sind wir die Nummer 1. In jedem Markt.
Das ist mittlerweile auch USA.
Auch in den USA.
Warum machen Sie es nicht wie Wolfgang Reitzle und verlagern den Sitz von Bonn an die Wall Street und gehen in die USA mit der Telekom, wo Sie ohnehin 70% Ihres Gewinnes und Ihres Umsatzes gar nicht in diesem Land machen?
Weil ich die Deutsche Telekom bin. Und die Deutsche Telekom ist ein zutiefst in Deutschland und in Europa verwurzeltes Unternehmen. Wir sind der Eigentümer der T-Mobile US. Das darf man nicht vergessen, Herr Steingart, auch wenn die groß sind. Und wir sind froh darüber, dass wir es geschafft haben, übrigens als einziges deutsches Unternehmen, einen Marktführer in Amerika erfolgreich zu etablieren und auch zu führen.
Ist das in der Zeit nach Ihnen trotzdem denkbar, der Gedanke? Der muss ja ökonomisch zulässig sein, dass man die Zentrale, Linde AG war das wertvollste Unternehmen im DAX, hat diese Entscheidung für sich getroffen.
Ja, für mich ist die Vision für eine Telekom ist ein Unternehmen, was in der westlichen Welt der Ausrüster für die digitale Infrastruktur ist. Mobilfunk und Festnetz. Wir sind der Airbus für die westliche Welt. Übrigens auch mit allen Sicherheitsaspekten, die das hat. Wir sind nicht exponiert in Afrika, wir sind nicht exponiert in Südamerika, wir sind nicht exponiert in China oder in irgendeinem Märkten. Wir sind der Anbieter der westlichen Welt für sichere Infrastruktur. Diese Firma basiert auf zwei großen Beinen. Das eine ist Europa, das andere ist USA. Deswegen, die Telekom ist schon super positioniert mit ihrer westlichen Positionierung. Alles auf eine Seite zu schmeißen, ist ungünstig. Wir müssen alles daran setzen, die europäische Seite zu stärken. Und übrigens, durch unsere hohe Bewertung, übrigens, die Deutsche Telekom ist heute so viel wert wie alle europäischen Telekommunikationsunternehmen zusammen. Nur die Telekom. So, und wir sind in einer Superposition, und das ist für meinen Nachfolger hervorragend, in einer Superposition. Wenn dann Europa die Rahmenbedingungen schafft, dann die Konsolidierung mit den ökonomischen Rahmenbedingungen aufzutreiben. Und das ist die Vision, das ist der Antrieb, den wir momentan haben, beide Seiten gleichzeitig zu stärken. Und das gelingt uns momentan ganz gut.
Was kann man denn aus Ihrer und aus unserem Gespräch jetzt lernen für insgesamt den Zustand Deutschlands? Die Telekom, lernen wir, ist ein Riese, der auf seine Entfesselung im Heimatmarkt wartet. Der darauf wartet, Ökonomie von Größenordnung zu machen. Was sind zwei Dinge, wo Sie sagen, die könnte man lernen, wenn man Deutschland wieder nach vorne bringen will?
Ich will jetzt nicht arrogant Europa oder Deutschland erklären, wie sie ihr Geschäft zu tun hat.
Ja, aber wenn keiner was sagt, wird es nicht passieren.
Und ich glaube, man kann auch Europa oder die Politik nicht wie ein Unternehmen führen. Aber ich glaube, es gibt schon viele Parallelen, wo man aus solchen Unternehmenstransformationen lernen kann. Für mich ist das erste Beispiel dieser Defizitismus, den wir haben, alles schlecht zu reden. Insbesondere, was wir hier selber machen. Das darf einen nicht lähmen. Man sollte schon selbstkritisch sein. Und ich sage Ihnen, ich bin der größte Kritiker der Telekom, der wahrscheinlich rumläuft. Fragen Sie meine Leute. Aber
man muss dann irgendwo konstruktiv nach vorne arbeiten. Man muss eine Lösung arbeiten.
Sie sind ein Weltkonzern, Herr Oetkes. Für den Mittelstand ist das existenziell nicht Defätismus. Zuversicht, sage ich damals, die knappste Ressource in diesem Land. Wir brauchen Zuversicht. Aber auf der Grundlage natürlich nicht von Schönreden, sondern auf einer faktenbasierten Analyse, wo steht Deutschland und was kann man besser machen. Und deswegen frage ich Sie, was können wir besser machen in Deutschland, dass es auch für den Mittelstand, der kann nicht an die Wall Street gehen, will er vielleicht auch gar nicht.
Sie, ich meine, was mich in Deutschland schon ein bisschen erschüttert ist, im letzten Jahr 2023 hat die deutsche Industrie 120 Milliarden im Ausland investiert. Und nur ein Bruchteil davon im Inland. Das heißt, es findet momentan eine enorme Neuorientierung des Kapitals statt. Ich mache mir gar nicht so Sorgen, dass das Geld, was wir haben, und wir haben sehr, sehr viel Geld als Unternehmer, dass dieses Geld jetzt irgendwie unproduktiv verloren geht. Es geht nur woanders hin. Und ich glaube, die Politik muss aufwachen und mal eine Industriepolitik entwickeln, was sie eigentlich wirklich will. Ich verstehe nicht, wo wir hinwollen in diesem Land. Was ist eigentlich die Industrie, die wir wirklich fördern wollen? Und was ist eigentlich unser Ziel in der Industriepolitik, wenn es um Energie geht? Ja, ich sage Ihnen, wenn die Energiepreise heute gesagt werden, wir haben gar kein Problem mehr, dann mag das sein, dass der Spotmarkt momentan wieder auf einem Vor-Ukraine-Niveau ist. Aber de facto sind meine Energiekosten 2,5 Mal höher als vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Und diese Realität führt zu einer dramatischen Verschlechterung der Wirtschaft und insbesondere von energieintensiven Unternehmen. Und die suchen sich neue Märkte. Die gehen einfach raus. Die gehen nicht nur nach China. Das ist ja auch das, was Journalisten sehr oft verkürzen. Da ist nur 10% der Investitionen hingehend. Aber die gehen eben in andere Märkte, wo die Energiepreise dann attraktiver sind und schaffen dort Produktivität.
Wann sind wir falsch abgebogen? Deutschland war ja das Land, und da muss man nicht bis Ludwig Erhard zurückgehen. Wir waren ein Land, wo wir auf Wohlstand, Wachstum, Job auch ranhauen und klotzen. Hier war der Hit. Neulich habe ich mit dem Produzenten von Geier Sturzflug gesprochen. Wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Wo sind wir falsch abgebogen, dass das so weg ist?
Ja, es ist diese Phase dieses Neoliberalismus, den wir mal gepredigt haben und gesagt haben, alles löst die Industrie. Die Invisible Hand ist überall und die Industrie wird das schon irgendwie lösen. Wir brauchen da keine Eingriffe durch den Staat. Ich muss dazu sagen, ich will auch nicht nur in eine Richtung zeigen. Wir müssen auch uns im Spiegel kritisch angucken. Also die Industrie hat der Politik auch erzählt, ihr habt keine Ahnung, mischt euch nicht ein, schafft nur liberale Rahmenbedingungen, damit wir hier operativ performen können und ansonsten macht den Kopf zu. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Politik gesagt hat, wir haben wenig wirtschaftliche Kompetenz, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie wir das steuern sollen, Märkte oder da eingreifen sollen und wir haben auch keine finanziellen Ressourcen oder Budgets, um Industrien entsprechend zu schützen. Der Markt sortiert das für sich. Das hat Jahrzehnte gut funktioniert. Aber dann kamen diese großen Plattformen und da haben wir irgendwo verpasst zu sagen, Leute, da passiert gerade was. Wir müssen weg von dem, der Stärkste gewinnt. Weil das ist irgendwo zu kurz gekommen. Dann haben wir die Infrastruktur vernachlässigt.
Also der Staat, wollen Sie sagen, hat schon eine Aufgabe. Lass die Finger weg. Staat von der Wirtschaft wäre nicht die neue Melodie, sondern der Staat hat eine Aufgabe, soll aber Wertschöpfung möglich machen, nicht nur kaputt machen.
Also ich bin schon der Meinung, dass wir, gucken Sie mal an, wenn Sie jetzt dieses Internetparadigma angucken, wir haben alle 95% Marktanteil von Google Search. Ja, egal was wir tun, ja, diese Maschine können sie nicht mehr schlagen im Wettbewerb. 90% der Cloud-Infrastruktur sitzt auf amerikanischen Datacentern. Ja, alle unsere Daten sitzen dort. Da wird kein Unternehmen in der Lage sein, überhaupt die finanziellen Ressourcen zusammenzukommen, um diesem Geschäftsmodell Parole zu bieten oder das zu substituieren. Ich sehe es übrigens auch bei AI jetzt durchaus als eine große Gefahr. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir schon staatliche Eingriffe und auch Regulierung brauchen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwed an der Wall Street. Guten Morgen, Anne. Was sind die wichtigsten Themen am Ende dieser irren Börsenwoche?
Hi Chelsea. Ja, die Börse hat echt nochmal einen weiteren Looping gedreht in der Kursachterbahnfahrt diese Woche. Es fing ja am Montag an mit dem größten Tagesverlust seit mehr als 2 Jahren. Gefolgt von einer kurzen Erholung bzw. Schnäppchenjagd, dann wieder ein Panikabverkauf und gestern dann der beste Börsentag seit mehr als 2 Jahren. Der S&P 500 konnte mit einem Plus von 2,3% schließen, der Dow Jones legte 1,8% zu und an der Nasdaq ging es sogar um 2,9% nach oben. Angetrieben wurden die Märkte durch besser als erwartete Wochenarbeitslosenzahlen. Das nahm den Anlegern dann die Angst, dass wir in eine Rezession rutschen könnten. Außerdem konnte der Pharma-Gigant Eli Lilly mit seinen Quartalszahlen echt überzeugen. Da wurde der Jahresausblick auch deutlich angehoben. Das führte zu einem Aktienplus von 9,5%. Und auch die üblichen Markttreiber, die ja diese Woche auch deutlich verloren hatten, konnten wieder zulegen. Nvidia und Broadcom zum Beispiel legten jeweils um 6% zu. Bei Meta gab es einen Plus von 4,2% und Apple gewann 1,7%. Aber wir haben die Korrektur noch nicht komplett hinter uns gelassen. Je nachdem, wie die weiteren Wirtschaftsdaten und auch die weiteren Unternehmensbilanzen noch so ausfallen, könnte es weiter volatil bleiben. Auf Wochensicht sind die großen Indizes auch noch im Minus. Sollte der Tag heute aber gut werden, dann schaffen wir die Woche vielleicht doch noch ohne große Verluste abzuschließen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Fifi, Rex, Charlie, Buddy, Luna und Amy nach Hund riechen. Das dachte sich wohl zumindest jetzt auch das italienische Modedesigner-Duo Dolce & Gabbana. Deshalb haben die beiden jetzt ein Hundeparfüm herausgebracht. Und weil bei Dolce & Gabbana alles seinen Preis hat, kosten 100 Milliliter immerhin 99 Euro. Auf den Hund bzw. auf die Idee sind die beiden schon vor einiger Zeit gekommen. Stefano Gabbana hatte sich vor 4 Jahren einen Zwergpudel zugelegt, aber weil er sich nicht mit seiner Katze verstand, übernahm Domenico Dolce den kleinen Fefe. Und so heißt jetzt auch das Parfüm. Fefe. Das hat dann auch eine etwas verklärendere Wirkung und klingt mehr nach großer, weiter Modewelt im Vergleich beispielsweise zum Konkurrenzprodukt mit dem etwas hart klingenden Namen Antiforte Fellgeruch Stopp, was es aber dafür schon für 20 Euro gibt. Das Hundeparfüm Fefe hat übrigens eine berühmte Pariser Meisterparfümeurin kreiert, die auch schon Düfte für Paco Rabanne und Balmain erschaffen hat. Tierärzte sehen Hundeparfüms übrigens kritisch. Kein Mensch weiß schließlich, ob das Tier den Geruch, den es aufgesprüht bekommt, als störend oder unangenehm empfindet. Und genau das sollte letztlich nicht verwundern, denn der Mensch hat ungefähr 10 Millionen Riechzellen. Ein Hund verfügt je nach Rasse über 200 Millionen. Man sollte also auf jeden Fall den Fehler vermeiden, den viele Menschen machen, also auf keinen Fall so. Nur so.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es offensichtlich ein Umdenken bei den doch recht rüden Trainingsmethoden beim American Football gibt. Da geht es oft martialisch zu. Viel Muskeln, viel Kraft, viel Testosteron.
Hey Q, crab, when you get ready to drop, whoop, rise up. You know what I'm saying? Crab, now, rise up, now.
Ziel ist es, den Körper zu stählen, um die harten Attacken im Spiel zu überstehen und nicht verletzt vom Platz humpeln zu müssen. Doch bei einigen Spielern setzt jetzt ein Umdenken ein. Statt so klingt ihr Training jetzt so.
Stelle dich erst einmal hüftbreit an das Ende deiner Matte. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne. Aktiviere dein Powerhouse, Bauchnabel reinziehen, Steißbein Richtung Boden, aufrechter Stand.
Das ist Pilates, ein Ganzkörpertraining, das Atmung und Bewegung in Einklang bringen soll und bei dem es vor allem darum geht, die Kernmuskulatur zu stärken.
Wieder nach oben, atme durch den Mund aus.
Wir haben einen Ausschnitt aus Lenas Health Club gehört, einem der erfolgreichsten YouTube-Kanäle für Pilates in Deutschland. Pilates wurde von dem Deutschen Josef Pilates vor rund 100 Jahren erfunden und entwickelt. Weil es eine gewisse Nähe zum Tanz und zum Ballett hat, vermutet man die harten Jungs vom American Football eher nicht im Pilates-Studio. Aber das Thema zieht in der NFL, der National Football League, gerade beachtliche Kreise.
Fred Warner and Javon Kinlaw are two key pieces of the San Francisco 49ers defense, which just happens to be one of the best in the NFL. We got a look and a taste of how the two are using Pilates, a normally calm and slow workout, to fuel disruptive, violent performances on the field.
TV-Beiträge wie dieser über zwei Verteidiger der San Francisco 49ers im Pilates-Studio sind nicht ungewöhnlich, wären aber vor 10 Jahren sicher undenkbar gewesen. Viele Spieler haben einen Mentalitätswechsel vollzogen. Sie schauen nicht auf das Image, das sie nach außen abliefern sollten, sondern auf das, was ihnen gut tut.
So I knew that something that's a little bit more different from what I'm used to doing was going to be a challenge as well, and it is.
Sie finden es gut, aus ihrer Komfortzone herauszukommen und neue Dinge für ein besseres Körperverständnis dazuzulernen, auch wenn der erste Schritt in ein Pilates-Studio vielleicht ein wenig peinlich ist. Und vielleicht bekommt eine Sportart ihren Coolness-Faktor gar nicht durch den Sport an sich, sondern durch die Menschen, die sie ausüben. Und in diesem Fall sind es einfach die biggest, baddest Dudes, die Amerika zu bieten hat. I'm still high. Real hot, kept it dope without a pill pot. Built cars, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still hot. Ich wünsche Ihnen jetzt einen selbstbewussten Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Yeah, last time I checked on. Still the man in my town, they had to crown me. What I used to make in a day, I make it hourly. Told Grand, send me a beat and make it bouncy. When they hear the tag, they know it's about to be big scene, catching us on the big screen. 16, bar slicker is pristine. Listerine, everything that we spit clean. Big jeans, pockets are looking mint green. Pen game, bulletproof. Look at all the levels that we took it to. Sticking out like a crooked tooth. Staring at the mirror, like, look at you. Damn, I'm still hot, real hot. Kept it dope without a pill pot. Built car, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still hot.